NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend im Studio Esther Hartbrich. Tag 1 nach dem umstrittenen Referendum auf der Krim. Erwartungsgemäß hat sich die Mehrheit für den Beitritt zu Russland ausgesprochen. Wie angekündigt reagierten die USA und die EU mit Sanktionen. Wir berichten und kommentieren. Strafmaßnahmen sind auch gegen Hartz-IV-Bezieher vorgesehen, wenn sie nicht das tun, was sie tun sollen. Mit einer Petition, solche Strafen abzuschaffen, war heute der zuständige Ausschuss des Bundestages befasst. Mehr dazu in dieser Sendung. Weitere Themen bis 19 Uhr: Smogalarm in Paris, Autofahren wurde eingeschränkt und Neues zum Fall Hoeneß. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtet auf Revision. Autokorsos, Gehupe, Fahnen schwenken, wie nach einem gewonnenen Fußballspiel sah es heute Nacht auf der Krim aus. Aber es geht um weit mehr. Der haushohe Sieg beim gestrigen Referendum für den Beitritt zur Russischen Föderation wurde gefeiert. Nicht nur Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sieht die Vorgänge auf der Krim als größte Krise in Europa seit dem Mauerfall. Jetzt könnte es ganz schnell gehen mit dem Anschluss der Krim an Moskau. Die Krim-Regierung hat heute offiziell in Moskau den Antrag gestellt. Der Rubel wurde schon als zusätzliches Zahlungsmittel eingeführt und vom 30. März an gilt Moskauer Zeit. Stefan Lag mit einem Lagebericht von der Halbinsel.
Am Tag nach dem Referendum hat sich Simferopol, die Regionalhauptstadt der Krim, schon ganz auf den baldigen Beitritt zu Russland eingestellt. An großen Plätzen, auf öffentlichen Gebäuden und im Innenhof des Regionalparlaments wehen bereits russische Fahnen. Eine Rentnerband spielt in der Fußgängerzone. Zwar patrouillieren wieder uniformierte Bewaffnete ohne Abzeichen in der Innenstadt, doch stellt sich tatsächlich ein Hauch von Normalität ein. Viele Bürger der Stadt haben sich weiß-blau-rote Bändchen, die russische Trikolore, angeheftet. Die Zuversicht und Erwartungen an den Anschluss an die Russische Föderation sind groß. Wir hoffen, dass alles gut wird. Wir gehören nun wieder zu Russland. 20 Jahre waren wir Teil der Ukraine. Und was nun? Hätten wir etwa noch mal so lange warten sollen? Wir hoffen, dass sich die Situation auf der Krim verbessern wird. Alle Bewohner der Krim sind sehr froh, der Russischen Föderation beigetreten zu sein. Sicherheit, stabile Arbeitsplätze, höhere Einkommen und günstigere Lebenshaltungskosten, das und nicht weniger erwarten viele Bewohner der Krim vom Anschluss an Russland. Nach dem Motto, Mütterchen Russland wird die Heimkehrer reichlich belohnen. Doch nicht alle teilen das Gefühl, mit dem Beitritt zu Russland nach Hause zurückgekehrt zu sein. Beispielsweise die Krim-Tataren, die das Referendum zum großen Teil abgelehnt hatten. Sie befürchten, unter russischer Herrschaft wieder Repressionen ausgesetzt zu sein, wie schon zur Sowjetzeit. Die Krim-Tataren haben nicht an den Wahlen teilgenommen. Sie haben das Referendum boykottiert. Und das ist doch auch ein Teil der Bevölkerung. Wie kann es denn sein, dass man uns einfach nicht wahrnimmt und ignoriert? Meint etwa Tursunbek Ahun, ein Bürgerrechtsaktivist, der sich auf der Krim für die Rechte der Tataren einsetzt. Und auch manch Ukrainer traut den Versprechungen aus Moskau nicht, schon gar nicht der russischen Propaganda, dass die ukrainische Oppositionsbewegung, die nun die Übergangsregierung in Kiew bildet, nur aus Faschisten und Banditen bestünde. Putin wird uns an Russland anschließen und wir werden die doppelte Rente bekommen. Ja, man wird uns mit Gold bewerfen. So ein Blödsinn. Wenn man es logisch bedenkt, wer braucht uns denn? Sewastopol werden sie sich aneignen. Ja, aber wer braucht uns? Mein Vater war ein Historiker und hat immer gesagt, Kind, denke immer nach. Ich denke nach, deswegen durchschaue ich die ganze Situation. Nur wenige äußern so dezidiert Kritik an dem Referendum, dessen Ausgang gestern noch von Zehntausenden in Simferopol frenetisch bejubelt wurde. Am Tag danach mischt sich unter die Euphorie über den Beitritt zu Russland jedenfalls auch ein Hauch von Verunsicherung, so meint diese Studentin. Ich stamme selbst aus der Ukraine. Es wird kommen, wie es kommen soll. Das passiert ja häufig genug. Die Zukunft können wir nicht vorhersagen. Von uns hängt jedenfalls dabei wenig ab.
Die Stimmung auf der Krim schilderte Stefan Lag. Genauso wie die EU erkennen die USA das gestrige Referendum auf der Krim nicht an, sehen es vielmehr als Verletzung des Völkerrechts. Washington reagierte heute mit Strafmaßnahmen gegen 11 Politiker der Ukraine und Russlands. Sie bekommen Einreiseverbot und ihre Konten werden eingefroren. Informationen von Andreas Horchler.
Russland steht zunehmend allein da, sagt ein sichtlich zerknirschter Obama in einer Erklärung zu den neuen Sanktionen. Zum x-ten Mal sagt der Präsident, die Zukunft der Ukraine muss vom ukrainischen Volk entschieden werden.
The future of Ukraine must be decided by the people of Ukraine.
Als Reaktion auf die russische Militärintervention auf der Krimhalbinsel und das unrechtmäßige Referendum verhängt Obama als ersten Schritt Sanktionen gegen Regierungsvertreter, die mit dem Militärbereich zu tun haben, und Einzelpersonen, die der russischen Regierung materielle Unterstützung gewähren.
As an initial step, I'm authorizing sanctions on Russian officials, entities operating in the arms sector in Russia, and individuals who provide material support to senior officials of the Russian government.
7 neue Namen sind auf die Sanktionsliste gekommen. Den Betroffenen drohen Einreiseverbote, Auslandsvermögen werden eingefroren, Visa werden eingezogen. Auf Obamas Sanktionsliste stehen unter anderem der ehemalige ukrainische Präsident Janukowitsch und der stellvertretende Ministerpräsident Rogozin. Die Namen Putin und Lavrov fehlen. Noch. Denn Obama will Moskau klarmachen, dass die Provokationen nichts außer einer weiteren Isolation des Landes bringen und der Platz Russlands in der Welt schrumpft.
We'll continue to make clear to Russia that further provocations will achieve nothing except to further isolate Russia and diminish its place in the world.
Vizepräsident Biden reist nach Polen und ins Baltikum, um den NATO-Partnern den amerikanischen Beistand zuzusichern. Obama will nächste Woche nach Europa reisen. Der Präsident signalisiert, bei allen Sanktionen weiterhin eine diplomatische Lösung ist immer noch möglich. Putin hat darauf nicht reagiert. Senator John Barroso aus Wyoming, der gerade von einer Reise in die Ukraine zurückgekehrt ist, kommt in CNN zu dem Schluss, Wladimir Putin akzeptiert nur Stärke und Macht.
Wladimir Putin only respects strength and power.
Der russische Staatschef will nach Barrosos Überzeugung nur ausloten, wie weit die USA und die EU zu gehen bereit sind. Der Befund von Arizona-Senator John McCain, Russland ist eine Tankstelle, die nur so tut, als wäre sie ein Land.
Russia is a gas station masquerading as a country.
Das Land ist tief korrupt, undemokratisch und durch von seinen Rohstoffen abhängig, sagt der konservative ehemalige Präsidentschaftskandidat. Amerika muss nach seiner Überzeugung dringend die ukrainischen Streitkräfte mit Waffen unterstützen. Davon will Obama, im Moment zumindest, nichts wissen. Der sichtlich angespannte Präsident setzt weiter auf Diplomatie und Sanktionen.
Andreas Horchler berichtete aus Washington. Der russische Präsident Putin ließ und lässt sich von der Annexion der Krim offenbar nicht abhalten. Wie die USA will die EU den Bruch des Völkerrechts nicht einfach hinnehmen. Die Außenminister der EU haben heute die 2. Stufe der Sanktionen gegen Russland beschlossen. Einreiseverbote für Personen, die für die Situation verantwortlich gemacht werden, und Sperrung ihrer Konten. Kai Küstner mit Einzelheiten.
Es ist der Versuch der Europäischen Union, angesichts des russischen Handelns nicht tatenlos zu erscheinen. Eine klare Botschaft wollen die EU-Außenminister senden, und die geht natürlich in erster Linie an die Adresse Moskaus.
Es kann nicht sein, dass fast 7 Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges und 25 Jahre, nachdem wir die Blockkonfrontation im Kalten Krieg hinter uns haben, es kann nicht sein, dass wir beginnen, jetzt wieder Grenzen zu korrigieren.
So der deutsche Außenminister Steinmeier. Und so hat die Europäische Union nun Kapitel 2 im Strafmaßnahmenkatalog gegen Russland aufgeschlagen. Insgesamt 21 Personen, die man für verantwortlich hält für die Zuspitzung der Krimkrise, landen auf einer schwarzen Liste und werden mit Einreiseverboten und Kontensperrungen bestraft.
Es werden darauf stehen 8 Spitzenpolitiker der Krim selbst, 10 Personen aus Russland darauf stehen, Duma-Angehörige und Angehörige des Föderationsrates, und es werden 3 Militärs auf dieser Liste stehen.
Nicht auf der Liste Russlands Präsident Putin. Mit ihm will man schließlich noch reden. Es ist ein diplomatischer Drahtseilakt für die EU. Zum einen will sie Russland wehtun. Gleichzeitig aber sollen die Maßnahmen auch nicht so schmerzhaft ausfallen, dass Moskau erbost die derzeit noch stattfindenden Gespräche für beendet erklärt. Was wir wollen, ist, dass Russland einen diplomatischen Weg beschreitet, der die russische Führung direkt ins Gespräch bringt mit der ukrainischen Führung. So der britische Außenminister Haig. Vermutlich glaubt keiner in der EU ernsthaft daran, dass die Krim-Halbinsel nach der Abstimmung für die Ukraine noch zu retten ist. Der luxemburgische Vertreter Asselborn spricht das auch ganz offen aus.
Leider muss ich Ihnen sagen, glaube ich jedenfalls, dass wir da alle Sanktionen der Welt beschließen können, aber daran nichts mehr ändern. Das ist realpolitisch so.
Nicht nur die Außenminister stellen sich nun die Frage, ist der Hunger Putins damit gestillt oder wird er sich nun vermehrt etwa der Ostukraine zuwenden? Schließlich gibt es hier eine russische Minderheit, die sich, ähnlich wie angeblich die Krimbewohner, vom Kreml retten lassen könnte. Der deutsche Außenminister drängt daher darauf, dass sich Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, auf den Weg machen, auch in die kritischen Landesteile. So schnell wie möglich und in großer Zahl.
Wir müssen jetzt Vorsorge dafür treffen, dass aus der ohnehin schon bestehenden Spannung nicht noch eine weitere Eskalation am Ende möglicherweise mit den Risiken entsteht, dass es zu einer militärischen Konfrontation russischer Streitkräfte mit ukrainischen Streitkräften innerhalb der Ukraine kommt.
Für den Fall allerdings, dass Russland weitermacht wie bisher, droht die EU mit einer Ausweitung der Sanktionen. Die nächste Stufe der Strafmaßnahmen, Stufe 3, würde dann wohl breit angelegte Wirtschaftssanktionen zur Folge haben. Das, sagen Beobachter, dürfte Russland erheblichen finanziellen Schaden zufügen. Allerdings würde Europa damit auch sich selbst wehtun.
Ein Bericht von Kai Küstner. Sanktionen als Mittel der Außenpolitik sind umstritten, denn viele Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass sie keinen Erfolg hatten. Aber da ein militärischer Einsatz des Westens nicht zur Diskussion steht, Moskau auf Gesprächs- und Vermittlungsangebote nicht eingeht, bleiben nur die Nadelstiche mit Sanktionen. Karin Bentsch kommentiert.
Die russische Regierung hat mit der Faust zugeschlagen. Sie hat sich die Krim unrechtmäßig zurückgeholt. Sie hat die Grenzen in Europa illegal zu ihren Gunsten verschoben. Damit hat Präsident Putin ein Nachkriegstabu gebrochen, die ukrainische Verfassung übergangen und Völkerrecht verletzt. Auf den russischen Faustschlag reagiert die EU eher mit einem Fingerzeig, mit sanften Sanktionen, die nur ein bisschen wehtun, weil sie wenige treffen. In Zukunft dürfen also 21 Russen und Ukrainer nicht mehr in die EU einreisen und ihre Konten in Europa werden gesperrt. Es sind vor allem Parlamentsabgeordnete und Militärs aus Russland sowie Spitzenpolitiker von der Krim, die die EU für die Zuspitzung des Konflikts verantwortlich macht. Die EU-Außenminister bestrafen dagegen nicht die machtvollen Wirtschaftsbosse der russischen Energiekonzerne und auch nicht die politischen Machthaber in Moskau, Präsident Putin und Außenminister Lavrov. Das wagen die Außenminister nicht, weil sie wissen, dass sie mit der russischen Regierung im Gespräch bleiben müssen, dass es ohne die Russen nicht geht. Die Sanktionen der zweiten Stufe sind nicht besonders hart und provokativ, sie sind eher besonnen und verantwortungsvoll. Und das ist klug, denn die derzeitige politische Situation in Europa ist zerbrechlich. Und es ist wichtig, dass die EU-Außenminister mit Fingerspitzen und nicht mit Fäusten vorgehen. Im Sinne vieler Europäer, die Frieden wollen, die nicht möchten, dass es vielleicht einen Krieg zwischen Russen und Ukrainern in einem Nachbarstaat der EU gibt. Die stufenweisen Sanktionen der EU gegen Russland sind aber auch deshalb sinnvoll, weil sie das Drohpotenzial dosieren. Dadurch entstehen Zwischenräume für Verhandlungen und Gespräche, die eine friedliche Lösung des Konflikts braucht. Und dadurch verschießt die EU ihr Pulver nicht sofort, sondern behält die Möglichkeit, die Strafmaßnahmen noch einmal zu verschärfen, etwa mit Wirtschaftssanktionen. Die würden der russischen Wirtschaft, die bereits jetzt schon schwächelt, wehtun. Die Russen sind auf Importe aus der EU angewiesen, auf Autos, Maschinen, Technikprodukte, aber auch auf Nahrungsmittel. Diese Strafmaßnahmen würden auch der russischen Regierung wehtun, weil sie das Land schwächen. Wirtschaftssanktionen würden aber auch die Europäer treffen. Sie brauchen Öl, Gas, Stahl und Metalle aus Russland. Und so bleibt zu hoffen, dass der Konflikt friedlich gelöst werden kann, damit nach der heutigen zweiten Stufe der Sanktionen eine dritte nicht mehr nötig wird.
Die EU-Außenminister haben in Brüssel die nächste Stufe von Sanktionen beschlossen. Karin Bentsch kommentierte für WDR 5 und NDR Info. Als die Verhandlungen begannen, gab es noch keine Krimkrise. Aber jetzt ist sie da. Deshalb ruft das gestern bekannt gewordene Milliardengeschäft zwischen RWE und einer Investorengruppe um einen russischen Milliardär auch Stirnrunzeln hervor. Der angeschlagene RWE-Konzern will seine Öl- und Gasfördertochter DEA für gut 5 Milliarden Euro an einen Fonds verkaufen, an dem der russische Milliardär Michail Friedmann beteiligt ist. Das, so Kritiker, erhöhe noch die Rohstoffabhängigkeit der Bundesrepublik von Russland. Und das in einer Phase, wo Strafmaßnahmen gegen Moskau verhängt werden. Einzelheiten von Denise Friese.
Trotz der Bedenken reagierte das Wirtschaftsministerium gelassen. Eine Sprecherin sagte, dass man keinerlei Einschränkungen der Versorgungssicherheit für Deutschland befürchte. Eine Prüfung des Verkaufs der RWE-Tochter DEA behalte man sich aber vor. Die Verkaufspläne, die Öl- und Gastochter DEA für 5,1 Milliarden Euro an eine Investorengruppe rund um den russischen Oligarchen Michail Friedmann, sehen vor allem Aktionärsvertreter positiv. Der Geschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, Marc Tüngler, hält den Milliardenerlös für dringend notwendig.
Der Verkauf von DEA durch RWE zeigt, wie sehr der Essener Versorger mit dem Rücken zur Wand steht. Man verzichtet in Zukunft auf einen großen Teil des Ergebnisses zugunsten der Liquidität. Man muss Schulden abbauen und man kann nur hoffen, dass Ethereum das Geld nicht nur in den Schuldenabbau steckt, sondern auch in den Aufbau neuer Geschäftsfelder. Dafür braucht es aber zunächst einer neuen Strategie, die nicht in Sichtweite ist.
Wie sehr der Energiekonzern mit dem Rücken zur Wand steht, machte RWE-Chef Peter Therium erst Anfang März auf der Bilanzpressekonferenz deutlich.
Für uns ist schon seit längerem Schluss mit lustig, um es mal salopp zu formulieren.
Zum ersten Mal nach 60 Jahren musste der schrumpfende Energieriese Verluste melden. Fast 3 Milliarden Euro. Außerdem ist der Schuldenberg mittlerweile auf über 30 Milliarden Euro angewachsen. Der Druck lastet schwer. Deshalb ist der Verkauf der DEA-Tochter aus Sicht des RWE-Chefs ein Meilenstein. Auch wenn DEA Gewinne eingebracht hat, fehlt dem Essener Konzern das Geld für notwendige Investitionen. Der bisher deutsche Öl- und Gasproduzent hat Standorte in Europa, dem Nahen Osten und in Nordafrika. Vor allem dort soll das Suchen und Fördern von Öl und Gas ausgebaut werden. So plant es auch der neue Investor. Nach bisherigen Erkenntnissen soll auch die Hamburger DEA-Zentrale erhalten bleiben. Dort arbeiten etwa 1.000 der insgesamt 1.400 Beschäftigten. Aber der Aufsichtsrat und einige Behörden müssen dem Verkauf der RWE-Tochter DEA noch zustimmen. Erst im Laufe des Jahres gehört dann der Öl- und Gasproduzent dem russischen Geschäftsmann Michail Friedmann. Er soll laut Forbes über 18 Milliarden Dollar verfügen.
Denise Friese über einen umstrittenen Verkauf von RWE-Anteilen. Der Eiffelturm in Paris, kaum noch zu sehen, das ist kein normaler Nebel, sondern Smog. Durch eine Hochdruckwetterlage haben sich die Abgase aus Fabriken, Heizungen und Auspuffrohren als Dunstglocke über der französischen Hauptstadt festgesetzt. Mit Gefahren für die Gesundheit. Asthma, Allergien, Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen können die Folge sein. Wegen des Smogs gab es nun in Paris für einen Teil der Autofahrer Fahrverbot. Zum ersten Mal seit über 15 Jahren. Wie die Einschränkungen angenommen wurden und ob sie weiter gelten, Informationen von Ann-Christine Heckmann.
Gerade oder ungerade? Das ist derzeit die entscheidende Frage in Paris. Ich habe zwei Autos und beide haben eine gerade Nummer, sagt diese Pariserin. Sie muss ihren Wagen stehen lassen. Nur Fahrzeuge mit ungerader Zahl auf dem Kennzeichen dürfen heute fahren. Wer trotzdem aufs Auto angewiesen ist, muss ich was einfallen lassen. Wir haben das Auto unseres Nachbarn ausgeliehen mit ungerader Zahl, denn unsere haben gerade Nummern. Viele Pariser bilden Fahrgemeinschaften. Andere nehmen das Risiko in Kauf, angehalten zu werden und ändern nichts an ihren Gewohnheiten, trotz des partiellen Fahrverbots. Ich habe einiges an Werkzeug dabei. Ohne Auto kann ich nicht zur Arbeit. Es ist keine Absicht, es geht nur nicht anders. Diese Ausrede lässt die Polizei nicht zu. Der Mann in seinem Lieferwagen muss umkehren. Rund 700 Beamte kontrollieren in ganz Paris. Sie haben schon mehr als 5.000 Strafzettel ausgestellt. Da Sie heute nicht fahren dürfen, muss ich ein Bußgeld verhängen. Ich bitte Sie, vorerst im Auto sitzen zu bleiben. Das Bußgeld wird 22 Euro betragen. Die meisten Pariser halten sich aber an das Fahrverbot. Auf den Straßen im Großraum Paris waren nur halb so viele Fahrzeuge unterwegs wie sonst. Nach Angaben der Behörden gab es auch weniger Staus. Rund 90 statt den im Berufsverkehr üblichen 200 bis 250 Kilometer. Viele stiegen auf den derzeit kostenlosen öffentlichen Nahverkehr um. Mal mit mehr, mal mit weniger Begeisterung. Das kostet mich 1,5 Stunden mehr, wenn ich mit den Öffentlichen fahre. Das ist schon ein bisschen lästig. Das ist eine Einschränkung, aber ich akzeptiere sie, denn die Umweltverschmutzung in Paris ist wirklich ein Problem. Man muss was tun. Das nenne ich Bürgersinn. Die Regierung in Paris wertet die Maßnahme als Erfolg. Das Fahrverbot, so Umweltminister Philippe Martin, habe dazu beigetragen, die Luft im Großraum Paris zu verbessern. Nach Angaben der Behörden wird die Feinstaubbelastung in den kommenden Tagen weit unter dem Grenzwert liegen. Deshalb hat das Umweltministerium am späten Nachmittag entschieden, das Fahrverbot aufzuheben. Aufgrund der Messwerte und der Wetteraussichten hat der Premierminister entschieden, das partielle Fahrverbot für Paris und die 22 angrenzenden Gemeinden ab Mitternacht zu beenden. Ab diesem Zeitpunkt werden dann auch die öffentlichen Verkehrsmittel wieder kostenpflichtig.
Public commun.
Eine gute Nachricht für alle Pariser, denn ab morgen muss sie die Frage gerade oder ungerade nicht mehr kümmern.
An Christine Heckmann aus Paris über den Smog und Gegenmaßnahmen. Seit mehr als einer Woche ist die Boeing 777 der Malaysia Airlines spurlos verschwunden. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Kommunikationssysteme absichtlich ausgeschaltet wurden. Flug MH370 war auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking, als er auf einen anderen Kurs gesteuert wurde. Warum? War es Sabotage, Selbstmord oder eine Entführung? Wohin ist die Maschine mit 239 Menschen an Bord geflogen? Großräumig wird gesucht. 26 Länder sind inzwischen daran beteiligt. Selbst die US-Raumfahrtbehörde NASA hilft. Ein Bericht von Udo Schmidt.
Es werden Daten gesammelt aus dem gesamten riesigen Gebiet, in dem die Boeing 777 abgestürzt sein könnte. Irgendwo, so die Hoffnung der malaysischen Ermittler, findet sich ein Hinweis auf den Flug MH370, von dem man zwar weiß, wohin der geflogen sein könnte, von dem aber jede Spur fehlt. Malaysias Transportminister Hisamuddin Hussein. Wir fragen im Moment alle Staaten, die über eigene Satelliten verfügen, wie die USA, China, Frankreich, nach Daten, die sie uns zur Verfügung stellen können. Die Boeing könnte in Richtung Kasachstan geflogen sein, dann vielleicht irgendwo notgelandet. Dass dies unentdeckt geht, ist aber unwahrscheinlich. Oder sie ist südlich auf den Indischen Ozean hinausgeflogen und dann, nachdem der Treibstoff alle war, abgestürzt. Die Suche dort nach dem Wrack in wahrscheinlich mehreren tausend Metern Tiefe erstreckt sich über ein nahezu endloses Areal. Australien koordiniert nun die Hilfsmaßnahmen im Indischen Ozean. Australiens Premier Tony Abbott.
I spoke shortly before question time to Prime Minister Najib Razak of Malaysia.
Ich habe mit Malaysias Premier Najib Razak gesprochen und er hat mich darum gebeten, dass Australien die Verantwortung für die Suche im südlichen Bereich des Indischen Ozeans übernimmt. Dort könnte das Flugzeug abgestürzt sein.
A flight path for this ill-fated aircraft.
Insgesamt 25 Staaten sind inzwischen an der Suche nach dem verschwundenen, wahrscheinlich entführten und dann abgestürzten Flugzeug beteiligt. Im Visier der Ermittler stehen inzwischen die Piloten. Zum einen, weil das Flugzeug 7 Stunden professionell gelenkt weiterflog, nachdem es vom Radar verschwunden war. Zum anderen, weil der Flugkapitän sich 40 Minuten nach dem Start vom Tower Kuala Lumpur mit den Worten »Alles in Ordnung, gute Nacht« verabschiedet hatte, obwohl da längst nicht mehr alles in Ordnung war. Ein Teil der Kommunikationssysteme der Boeing 777 war da bereits ausgeschaltet, um es unmöglich zu machen, das Flugzeug zu orten. Warum hat der Pilot dies verschwiegen? Diese Frage stellen sich die Ermittler. Bei einer Durchsuchung des Hauses des Chefpiloten konnten sie darauf jedoch keine Antwort finden. Gegen eine Entführung, von der die Ermittler derzeit ausgehen, spricht allerdings, dass es keine Forderung der Entführer gab. Keine Lösegeldforderung, keine politischen Botschaften. Warum entführt man ein Flugzeug und lässt es dann 7 Stunden auf den Ozean hinausfliegen, bis der Treibstoff alle ist, fragen heute FBI-Ermittler in der New York Times und wissen keine Antwort.
Immer noch keine Spur der verschwundenen Boeing, Udo Schmidt berichtete. Sanktionen werden auch in der Sozialpolitik eingesetzt. Hartz-IV-Bezieher, die nicht zu Terminen im Jobcenter erscheinen oder ein Jobangebot nicht annehmen, bekommen weniger Geld. Mehr als 90.000 Bundesbürger setzen sich dafür ein, solche Strafmaßnahmen ersatzlos zu streichen. Ihr Begehren war heute Thema im Petitionsausschuss des Bundestages. Ein Bericht von Carsten Manns.
Wenn der Petitionsausschuss des Bundestages tagt, kann es durchaus vorkommen, dass sich niemand dafür interessiert. Heute sieht das anders aus. Viele Gäste sind gekommen, die Besuchertribüne ist voll. Sie alle verfolgen den selbstbewussten Auftritt von Inge Hannemann aus Hamburg. Die suspendierte Jobcenter-Mitarbeiterin hat in den letzten Monaten schon häufiger für Schlagzeilen gesorgt. Bekannt ist sie als Hartz-IV-Rebellin. Ihre Botschaft ist klar: Alle Sanktionen gegen Langzeitarbeitslose müssen abgeschafft werden. Finanzielle finanzielle Strafen führen zu großen Ängsten und machen krank, sagt Hannemann. Sie habe über 850 Fälle gesammelt, die sie ganz besonders bewegt hätten.
Das sind dann wirklich Fälle von Menschen, die davon schreiben, bin ich gar nichts mehr wert, was gelte ich als Mensch? Und viel die Frage, was bleibt mir noch? Ja, bleibt mir nur noch schlussendlich der Suizid? Ich habe keine Freunde mehr, ich bekomme keine Hilfe, ich habe Schulden und ich bin ausgegrenzt.
Jedes Jahr werden rund 1 Million Sanktionen gegen Hartz-IV-Empfänger verhängt, zum Beispiel, weil sie nicht zu Terminen erscheinen oder Jobangebote ablehnen. Gut 90.000 Menschen haben die Petition von Inge Hannemann deutschlandweit unterschrieben. Einer von ihnen, Jochen Fröschle, extra aus Stuttgart angereist. Er hält die Sanktionen gegen Langzeitarbeitslose für verfassungswidrig.
Bei Hartz-IV, wenn sie ein Jobangebot ablehnen, das völlig unmöglich ist, ja, kann sein, dass ihnen Sachbearbeiter ohne irgendeine Qualifikation das Existenzminimum reduziert. Das heißt, sie quasi unter die Brücke schickt und dort verhungern lässt. Und das kann nicht rechtens sein.
Klares Statement. Für Jochen Fröschle sind die Strafen schlicht unmenschlich. Andere finden sie im Grundsatz gerecht. Christel Vosbeck-Kaiser gehört zu dieser Gruppe. Sie sitzt für die CDU im Petitionsausschuss. Als Abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen könne sie die Erfahrungen von Inge Hannemann nicht teilen. Trotzdem wolle man sich in den nächsten Wochen weiter mit dem Thema beschäftigen.
Die Anhörung war dazu da, noch weitere Erkenntnisse zu sammeln. Wir werden das jetzt im Ausschuss politisch bewerten und dann zu einer Entscheidung kommen.
Es gilt als sicher, dass die Bundesregierung das System grundsätzlich beibehalten will. Ohne die Sanktionen sei es nicht möglich, jemanden, der Leistungen in Anspruch nehmen möchte, zur Mitwirkung zu verpflichten, heißt es. Als Inge Hannemann den Sitzungssaal verlässt, bekommt sie Applaus von ihren Unterstützern. Ihr Gemütszustand bewegt sich irgendwo zwischen Resignation und Angriffslust. Auf die Frage, ob sie Erfolg haben werde mit ihrer Petition, antwortet sie:
Ich sag mal, wenn ich die Große Koalition angucke, aus deren Sicht nein. Aber ich werde auf jeden Fall Erfolg haben, dass das Thema in der Öffentlichkeit ist, dass es weiter diskutiert werden muss. Und wir werden dranbleiben. Also ich glaube, Hartnäckigkeit, das könnte zum Erfolg bringen.
Umstrittene Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher Carsten Manz berichtete. 3,5 Jahre Haft für den Steuerhinterzieher Uli Hoeneß lautete das Urteil des Münchner Landgerichts. 5,5 Jahre hatte die Staatsanwaltschaft gefordert. Sie will aber nicht in Revision gehen, sondern das Urteil akzeptieren. Da auch Hoeneß den Spruch des Gerichts nicht anfechten will, ist das Urteil rechtskräftig. Hoeneß muss seine Gefängnisstrafe antreten. Aus München berichtet Johannes Reichert.
Der Fall Uli Hoeneß ist für die Münchner Staatsanwälte abgeschlossen, erklärte heute deren Sprecher Ken Heidenreich. Zwar sehen die Juristen in der Tat von Uli Hoeneß im Gegensatz zu den Richtern immer noch einen schweren Fall der Steuerhinterziehung, aber sie akzeptieren dennoch das Urteil, sagt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ken Heidenreich.
Das Landgericht München II ist mit seinem Urteil zwar hinter dem Antrag der Staatsanwaltschaft zurückgeblieben, es hat aber in seiner Urteilsbegründung seine Entscheidung mit gut vertretbaren Erwägungen begründet.
Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft 5 Jahre und 6 Monate Haft für Uli Hoeneß gefordert. Die jetzt verhängten 3,5 Jahre Gefängnisstrafe sind für die Staatsanwälte nach Aussage ihres Sprechers in dieser Höhe noch vertretbar.
Die Staatsanwaltschaft soll nach der geltenden Rechtslage nur dann hier das Rechtsmittel der Revision einlegen, mit dem Ziel einer härteren Bestrafung, wenn das verhängte Strafmaß in einem offensichtlichen Missverhältnis zu der Schwere der Tat steht. Dies war hier nicht der Fall.
Und auch aus pragmatischen Gründen sehen die Ankläger keine weitere Notwendigkeit, bis zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe zu ziehen. Ken Heidenreich?
Es gibt keine vergleichbaren Fälle derzeit bei uns, so dass wir hier entschieden haben, keine Entscheidung eines Obergerichts hier des Bundesgerichtshofs dazu einzuholen.
Das Thema missglückte Selbstanzeige kommt bei der Staatsanwaltschaft schlichtweg zu selten vor, als dass es sich lohne, eine Überprüfung des BGH anzustrengen. Somit ist der Rechtsstreit in München erledigt und der ehemalige Bayern-Präsident wandert nun definitiv hinter die Gitter der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech. Mit einer Aussetzung der Haftstrafe auf Bewährung kann Uli Hoeneß frühestens ab der Hälfte der Haftzeit, also in gut 21 Monaten, rechnen. Woher die 145 Millionen Euro stammen, die zeitweise auf dem Schweizer Bankkonto des ehemaligen Clubchefs verzeichnet waren, bleibt weiterhin unklar.
Das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info mit Esther Hartbrich geht zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.